Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Vanguard spricht, dem Podcast zu wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen und ihren Bezügen zum Arbeitsrecht. Normalerweise sprechen wir hier mit Juristinnen und Juristen der Kanzlei Vanguard über Themen, die jetzt aktuell wichtig sind, die es aber voraussichtlich auch noch lange bleiben werden. Sie hören heute auch die Expertinnen von Vanguard, aber nicht in einer Diskussion, sondern in Vorträgen, die sie bei einem Thementag unter dem Titel Run for Talents halten. Mein Name ist Christian Herrendorf, ich begleite Sie durchs Programm und werde zu jedem Vortrag und der Person, die den Vortrag hält, kurz etwas sagen. All die Dinge, die wir heute besprochen haben, die Benefits, die kleinen und großen Instrumente nicht wirken, um auf dem nationalen Markt tatsächlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, die man sucht, dann kann es eine weitere Möglichkeit sein, international zu suchen. Das ist aber mit einer ganzen Reihe von Herausforderungen verbunden und die lernen wir jetzt von meinen beiden Menschen neben mir, Sabrina Winkler, Alexander Steven, kennen in unserem letzten Vortrag.
Ja, vielen Dank. Also circa 20 Minuten möchten wir Ihnen noch etwas mitgeben zum Thema International Recruiting, weil wir glauben, dass das auch im Zusammenhang mit dem Thema Run for Talents zum einen inhaltlich natürlich sehr gut passt, zum anderen sicherlich auch ein Thema ist, wo Unternehmen in Zukunft nicht mehr drumherum kommen werden. Denn die Zahlen sprechen da für sich. Also jüngste Zahlen sagen, dass jährlich ca. 1,5 Millionen Zuwanderer in Deutschland benötigt werden, um diesen Fachkräftemangel in Deutschland Herr werden zu können. Und davon ca. eine Viertelmillion Fachkräfte, also Menschen, die im Ausland entweder ein Hochschulstudium absolviert haben oder eine Berufsausbildung. Und diese Zahlen sind sehr erdrückend, vor allem wenn man guckt, was in den letzten Jahren passiert ist. Jetzt jüngst 2022 sind wohl letzten Zahlen zufolge ca. 70.000 Fachkräfte nach Deutschland gekommen. Das heißt, der Gap zwischen dem, was passiert ist und dem, wo man hinkommen muss, ist riesig. Und darüber möchten wir berichten, auch insbesondere, was es halt für Chancen für Unternehmen gibt, im Rahmen des International Recruitings Fachkräfte für das Unternehmen zu gewinnen, aber was es auch für Hürden gibt, denn da greife ich, glaube ich, nicht zu weit vor, dass die insbesondere die bürokratischen Hürden da ein Thema sind, was man auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss.
Diese ja ein bisschen erschreckenden Zahlen, die nennen wir Ihnen natürlich zum einen, damit Sie jetzt noch zuhören, und aber zum anderen auch, um nochmal einfach zu verdeutlichen, dass es wirklich ein ganz wichtiges Thema allgemein ist und wir sollten uns einfach mal damit auseinandersetzen, was sind denn die Gründe? Was sind die Gründe irgendwie auf Fachkräfteseite und was sind die Gründe auf Unternehmensseite? Und das Erste, was wir uns angeschaut haben, sind tatsächlich mal die Fachkräfte. Wir haben uns einfach mal ein bisschen durchs Internet geklickt und geschaut, was sind denn hier eigentlich so die Stellen, die uns da helfen können. Und da haben wir den Expat Insider gefunden. Das kennen vielleicht auch ein paar von Ihnen schon. Das ist so ein Bericht, den erstellt InterNations. Das ist so ein Netzwerk aus Expats, die irgendwie ganz groß sind, tatsächlich das weltweit größte Netzwerk. Und die beschäftigen sich schon seit 10 Jahren inzwischen damit, was eigentlich die Gründe sind, warum manche Länder beliebt sind bei Menschen, die zum Arbeiten auswandern möchten und manche Länder eher weniger beliebt sind. Und Deutschland ist da auch immer schon mit dabei in dieser Bewertung und hat dieses Jahr leider sehr schlecht abgeschnitten. Da sind wir auf Platz 49 von 53 bewerteten Staaten gelandet, also ein ziemliches Schlusslicht. Und wir haben uns mal ein bisschen genauer angeguckt, woran das liegt. Und dabei fällt auf, das eine ist, hier dieser Ease of Settling In Index, das bedeutet so ein bisschen die Frage, wie gut kann ich mich integrieren? Also wie gut komme ich an in einem Staat sozial? Kann ich da ein Netzwerk aufbauen? Lerne ich Leute kennen? Lerne ich neue Freunde im Sozialleben und auch am Arbeitsplatz? Bin ich da gut aufgenommen? Komme ich da schnell mit den Kollegen in Kontakt? Und da sagen die Teilnehmer, nein, tatsächlich nicht. In Deutschland fühle ich mich nicht gut aufgenommen. Ich finde, da fehlt Willkommenskultur und ich habe Schwierigkeiten dabei, mich zu integrieren und mir ein soziales Netzwerk aufzubauen. Dann haben wir uns noch angeschaut, was ist der zweite Punkt eigentlich? Das sieht man ja auch hier im Ranking. Da sind wir auf letzter Stelle. Ich lache ein bisschen drüber, es ist aber eigentlich eher ironisch. Man sollte nicht drüber lachen, das ist sehr schade. Aber auch zu erwarten, denn was ist hier der Hauptpunkt? Zu viel Bürokratie. Das ist ja was, was für uns Deutsche irgendwie nicht überraschend ist. Wir selbst ärgern uns oft genug darüber, wie schwierig das ist, mit deutschen Behörden umzugehen und wie lange das alles dauert. Das sehen auch Leute, die aus anderen Ländern kommen. So schon beim Einwanderungsprozess gibt es viele rechtliche und bürokratische Hürden. Und auch später bei eigentlich so ganz einfachen Dingen wie ich möchte meinen Wohnsitz anmelden oder ich möchte mein Kind zur Kita anmelden, sagen die Leute, irgendwie ist das alles komplizierter als in anderen Ländern. Und deswegen kommen wir halt nicht so gern nach Deutschland, obwohl, das vielleicht nur ganz am Rande gesagt, wir in manchen Kategorien auch gut abschneiden, nämlich zum Beispiel beim Working Abroad Index bei der Frage, wie ist denn eigentlich die Jobsituation, wie sind die Gehälter, wie ist so die Work-Life-Balance, da sind wir gar nicht so besonders schlecht. Aber diese anderen Dinge scheinen so sehr die Fachkräfte abzuhalten, dass tatsächlich der Zusturm gar nicht so stark ist, wie wir das eigentlich bräuchten.
Ganz spannend ist dann auch, wenn man sich die andere Seite anschaut, was für aus Unternehmenssicht die größten Probleme oder Hürden sind, die sie nehmen müssen, wenn sie sich darüber im Klaren werden wollen, Fachkräfte aus dem Ausland zu rekrutieren. Und da ist wirklich interessant, dass diese Probleme, die Sabrina gerade aufgezählt hat, die die Fachkräfte identifiziert haben, im Grunde auf Unternehmenssicht sich spiegeln. Nämlich auch da die bürokratischen und rechtlichen Hürden, die einfach ein Riesenthema sind. Insbesondere, dazu kommen wir gleicher noch on Detail, das Thema Anerkennung ausländischer Qualifikation. Also selbst wenn man im Ausland eine Fachkraft gefunden hat und man sagt, die passt für den Job, den wir hier haben, die wollen wir hier haben für unser Unternehmen in Deutschland. Dieses Riesenkonstrukt des Anerkennungsverfahrens, der häufig jedenfalls zeitlich ein großes Thema ist und am Ende des Tages vielleicht sogar dazu führt, dass die Fachkraft gar kein Visum oder gar keinen Aufenthaltstitel bekommt. Und ein weiterer Punkt, der sicherlich nicht zu vernachlässigen ist, ist das Thema Sprachkenntnisse. Also Deutschland hat durch die deutsche Sprache und dadurch, dass die nirgendwo anders auf der Welt gesprochen wird oder sehr wenig gesprochen wird, natürlich einen ganz klaren Nachteil im Vergleich zu englischsprachigen Ländern oder Ländern, wo Französisch gesprochen wird. Da gibt es natürlich viel mehr Länder, die diese Sprache haben und dementsprechend halt auch ausländische Fachkräfte nicht diese Riesensprachhürden haben, wie es die in Deutschland beispielsweise gibt. Also auch das Thema Sprachkenntnisse zu fördern, entsprechende Nachweise zu erbringen, die für die Behörden regelmäßig auch relevant sind, ist auch aus Unternehmenssicht da ein Riesenthema.
Ja, und wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, sowohl aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerperspektive, dann sind das die beiden Themen, die sich auch in unserem Titel widerspiegeln, nämlich die fehlende Willkommenskultur und der deutsche Behördendschungel, die quasi die beiden Hauptaspekte sind, die Leute irgendwie an Deutschland nerven, wenn man es mal so ganz einfach ausdrückt. Und wir möchten uns jetzt mit diesem ersten Aspekt Behördendschungel erstmal auseinandersetzen, weil das natürlich so ein bisschen auch mit den ganzen rechtlichen Vorgaben zusammenhängt, die man eben bei der Fachkräfteeinwanderung berücksichtigen muss. Da sagt jetzt die Bundesregierung, Deutschland wird ein modernes Einwanderungsland, wodurch durch die Novelle des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, die jetzt im Juni verabschiedet wurde. Da kann man natürlich immer erstmal kritisch sein, wenn jemand das so behauptet über das eigene Arbeitsprodukt, dass das so einen tollen Effekt hat. Aber tatsächlich würden wir sagen, dass diese Novelle schon einiges bringt, um wirklich die Fachkräfteeinwanderung deutlich zu erleichtern, sowohl für die Fachkräfte als auch für Sie als Unternehmen. Und ohne Sie jetzt mit den Details zu langweilen, wollen wir mal ganz kurz die Hauptaspekte ansprechen, die sich jetzt da geändert haben, weil das wirklich interessant ist, auch um das wirklich später umsetzen zu können. Da schauen wir jetzt erstmal ganz kurz an, was ist das eigentlich, Fachkräfteeinwanderung? Nach dem Aufenthaltsgesetz bezieht sich das immer nur auf Personen, deren Titel in Deutschland anerkannt ist. Das heißt, es muss einen ausländischen Berufsabschluss geben oder einen Hochschulabschluss. Und der muss aber auch gleichwertig zu einem entsprechenden deutschen Beruf sein oder einer entsprechenden deutschen Berufsausbildung. Das heißt, die Behörde vereinfacht gesagt, weil da gibt es ganz komplexe Zuständigkeitsstrukturen in der Realität, prüft dann, ist eigentlich dieser Job, den die Person mitbringt, diese Ausbildung, die Person mitbringt, gleichwertig und befähigt in gleicher Weise zu dem Beruf, als hätte sie das in Deutschland gelernt. Wenn wir uns also jetzt diese Fachkräftesäule anschauen, ist es schon ein ziemlich begrenzter Personenkreis, weil nicht alle Personen diese Anerkennung bekommen können. Und hier in diesem Bereich Fachkräftesäule ist die blaue Karte EU der wohl interessanteste Titel, weil das vereinfacht gesagt einfach der praktischste und kostengünstigste und schnellste Titel ist. Man kann sich da immer sicher sein, wenn man alle Voraussetzungen erfüllt, dann bekommt man auf jeden Fall den Titel. Das ist nämlich nicht bei allen Titeln so. Normalerweise hat die Behörde da ein Ermessen. Das heißt, es kann einem auch passieren, dass man an sich alle Voraussetzungen für einen Aufenthaltstitel erfüllt hat, aber die Behörde aus irgendeinem Grund dann feststellt, in diesem Einzelfall möchte ich den Titel nicht erteilen. Das ist natürlich als Unternehmen auch misslich, wenn man mit einer Fachkraft plant und eigentlich davon ausgeht, die einsetzen zu können. Deswegen schauen wir mal hier, was hat sich denn bei der blauen Karte EU eigentlich geändert? Und das ist zum einen, dass jetzt mehr Qualifikationen hier erfasst werden. Vorher waren das nur Hochschulabschlüsse. Das heißt, es war ja ein ganz begrenzter Personenkreis. Inzwischen sind auch Personen erfasst, die ein Äquivalent zu einer tertiären Ausbildung haben. Das muss ich ehrlich gesagt auch erstmal googeln. Das bedeutet halt, dass man zum Beispiel einen Fachwirt hat oder eine Meisterausbildung. Also wird ja das extrem erweitert, was da für ein Personenkreis nun erfasst ist. Damit glauben wir, dass schon allein dadurch die praktische Relevanz enorm steigen wird. Außerdem ist dann jetzt auch das Mindestgehalt verringert. Das war nämlich immer so ein berufspraktisches Hindernis tatsächlich. Ne? Also wir haben in unserer Beratung auch gemerkt, wenn man hier für diese blaue Karte ein bestimmtes Mindestgehalt braucht, dann eignet sich das automatisch für noch viel weniger Fachkräfte, weil man einfach als Unternehmen bereit sein muss, dieses Gehalt auch zu zahlen. Das waren bisher 58.000 Euro brutto im Jahr in etwa, was man natürlich nicht für jede Position einplanen kann. Das wurde jetzt deutlich reduziert um fast 16.000 Euro auf knapp dann 42.000 Euro und angepasst an die Beitragsbemessungsgrenze. Also es wird sich jetzt immer so entwickeln, dass es 50% der Beitragsbemessungsgrenze sind, was schon auch diesen ganzen Titel deutlich interessanter und irgendwie in der Umsetzung realistischer macht. Auch bei den sonstigen Fachkräftetiteln gibt es natürlich Änderungen und tatsächlich auch echte Erleichterungen, aber da wollen wir jetzt nicht im Detail mit Ihnen drüber sprechen. Stattdessen wollen wir noch einen kurzen Blick auf die Erfahrungssäule werfen. Das ist nämlich jetzt ganz neu eingeführt. Das wird es geben ab 2024 im Frühjahr. Und da verzichtet man eben auf diesen Fachkräftebegriff, den ich am Anfang erläutert habe. Die Anforderung ist ja normalerweise da. Der Abschluss wurde anerkannt in diesem sehr komplizierten Anerkennungsverfahren. In der Erfahrungssäule erkennen wir einfach so ausländische Berufsabschlüsse als ausreichend an. Aber nur, wenn die Person in dem Beruf schon auch 2 Jahre gearbeitet hat und Berufserfahrung gesammelt hat. Wir gehen davon aus, dass gerade diese Erfahrungssäule es extrem erleichtern wird, ausländische Kräfte zu kriegen. Natürlich gibt es dann da auch so ein paar Nachteile, die wollen wir später noch mal ganz kurz beleuchten. Aber im Großen und Ganzen kann man schon, wenn man sich diese beiden Aspekte anschaut, sagen, ja, tatsächlich macht das Fachkräfteeinwanderungsgesetz bzw. die Novelle dazu Deutschland zu einem jedenfalls moderneren Einwanderungsland und macht die rechtlichen, schafft einige rechtliche Hürde auf jeden Fall ab.
Die Frage ist natürlich dann auch, wenn man sich anschaut, das Anerkennungsverfahren als sozusagen zentraler Punkt, warum die Bürokratiehürde so hoch ist. Wenn man sich das anguckt, stellt sich halt die Frage, was ist denn daran so komplex oder warum dauert das so lange? Denn normalerweise würde man als Unternehmen ja sagen, ich habe da jemanden gefunden, der hat die Hochschulqualifikation des Betriebswirts erlangt im Ausland. Die möchte ich hier in meiner Abteilung einsetzen, für die so ein Hochschulabschluss notwendig ist. Dann soll er nach Deutschland kommen und dann soll es losgehen. Aber wie gesagt, das funktioniert nicht so einfach, weil die Behörden ganz minutiös darauf achten, ob die Qualifikation dieses Hochschulabschlusses äquivalent ist zu dem Abschluss in Deutschland. Und wenn man sich dann die Hürden anschaut und das komplexe System, kann man das eigentlich ganz gut an einem Beispiel mal festmachen, was wir uns mal angeschaut haben. Wenn es zum Beispiel einen Arzt gibt oder eine Ärztin, die im Ausland, in einem Drittland, also nicht in der EU, sondern in einem Drittland wie beispielsweise Indien, sage ich jetzt mal, als Arzt tätig ist und die Hochschulausbildung dort genossen hat, wenn der dort jetzt in Deutschland arbeiten möchte. Und dafür wäre es halt notwendig, dass er seine Approbation halt anerkannt bekommt hier in Deutschland. Es sind verschiedene Behörden dafür zuständig. Wenn man sich NRW anguckt oder Düsseldorf konkret, wäre es die Bezirksregierung Münster, was jetzt auch nicht irgendwie ganz offensichtlich ist. Da muss man jetzt erstmal schauen, welche Behörde wirklich zuständig ist. Und auch wenn man sich anguckt, wie lange das Verfahren dauert, muss man da beachten, dass es wirklich nicht von jetzt auf gleich geht, weil man schon damit rechnen muss, dass es 4 bis 6 Monate dauert, bis dieses Anerkennungsverfahren überhaupt von A bis Z durchgespielt wurde. Da geht es auch um eine Gleichwertigkeitsprüfung, die Behörden dann machen müssen. Und am Ende des Tages kostet das halt nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Denn wenn man sich ganz genau anguckt, wie viele Euro diese einzelnen Schritte im Behördenverfahren kosten, dann ist das eine ganze Menge. Also es ist einmal das Anerkennungsverfahren als solches, dann ist es die Gleichwertigkeitsprüfung, die gemacht werden muss. Dann gibt es im Einzelfall sogar die Situation, dass der Arzt oder die Ärzte noch Prüfungen ablegen müssen vor den Behörden, um zwar zu zeigen, dass die Hochschulausbildung in Indien, um bei dem Beispiel zu bleiben, jetzt auch wirklich in Deutschland äquivalent ist. Dementsprechend dann Prüfungen noch abgeleistet werden müssen, die auch nochmal Zeit und Geld kosten und Spracherfordernisse auch nachgewiesen werden müssen, die auch nochmal Geld kosten, sodass man roundabout bei einem Arzt, der in NRW jetzt hier zum Beispiel arbeiten möchte, bei 4.000 bis 5.000 Euro landet, nur für dieses Anerkennungsverfahren. Und das sind natürlich Themen, sowohl dieses Zeitelement, 4 bis 6 Monate, als auch das Kostenelement, 4.000, 5.000 Euro, sind natürlich Dinge, die sowohl die Fachkraft aus dem Ausland als auch das Unternehmen in Deutschland, was händeringend und schnell eine Fachkraft haben möchte, immer auf dem Schirm haben sollte.
Ja, wenn man das jetzt so hört, dann fragt man sich natürlich auch jetzt vor allen Dingen angesichts dieser Erfahrungssäule, die es ja jetzt gibt, warum machen wir den ganzen Spaß eigentlich noch und können wir nicht darauf einfach verzichten? Aber wenn wir noch mal ganz kurz zu der eingangs erwähnten Studie zurückspringen, sieht man ja schon auch, dass die Einschätzung der Qualifikation auch ein Thema ist, das Arbeitgeber natürlich beschäftigt, wenn es um die Einstellung ausländischer Fachkräfte geht, weil man natürlich die Inhalte von Berufsausbildungen, die in einem anderen Staat stattgefunden haben, nicht ganz so gut einschätzen kann wie inländische Berufsausbildung. Also wenn Sie selber irgendwie in einem bestimmten Bereich tätig sind, dann wissen Sie ja ungefähr, was lernen die Leute, die jetzt in diesem Bereich eine Ausbildung machen. Und das prüft eben die Behörde im Anerkennungsverfahren. Die prüft, hat halt diese ausländische Fachkraft genau das gelernt, was sie auch hier bei uns gelernt hätte. Das kann natürlich auch Einarbeitungsaufwand verkürzen, wenn man eben weiß, diese Fähigkeiten und Kenntnisse liegen schon vor. Oder jedenfalls dabei helfen, Einarbeitungsaufwand realistisch einzuschätzen. Also würde man schon meinen, dass dieses Anerkennungsverfahren jedenfalls auch eine Berechtigung weiter behält. Und wenn das so ist, dann ist es natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, wie kann man das Ganze ein bisschen kürzer und effizienter gestalten? Dafür hält tatsächlich das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ja auch schon seit längerem etwas bereit.
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz hat nämlich dazu geführt, dass der Gesetzgeber das beschleunigte Fachkräfteverfahren in das Gesetz geschrieben hat. Hintergrund war da, das war 2020, als das Gesetz verabschiedet wurde. Und Hintergrund war da, dass damals schon die Wirtschaftsverbände und die Arbeitgeber der Politik ganz klar das Signal gegeben haben, super, Deutschland muss ein modernes Einwanderungsland werden. Ja, wir brauchen ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, aber bitte passt darauf auf, dass die Verwaltungsverfahren nicht zu lange dauern, weil das ist natürlich auch im Vergleich zum Wettbewerb mit anderen Ländern, in denen wir natürlich unstreitig stehen. Es gibt andere Länder, die sehr schnelle Verfahren haben, wie Kanada beispielsweise und andere Länder. Wir natürlich jetzt hier nicht unsere typisch deutsche Behördenmentalität da haben sollten, sondern da wirklich beschleunigte Verfahren haben sollten. Und dementsprechend gibt es auch dieses beschleunigte Verwaltungsverfahren, was so ausgestaltet ist, dass nicht die Fachkraft aus dem Ausland die Behörden anruft und sagt, bitte legt los mit der Prüfung meiner Qualifikation und der Anerkennung und der Visaerteilung und all das, was passiert, sondern der Arbeitgeber selbst aus Deutschland organisiert das. Er wird dann bevollmächtigt von der Fachkraft, die er optimalerweise natürlich vorher kennengelernt hat und gesagt hat, ja, der ist oder diejenige ist die Person, die wir für die freie Stelle haben möchten. Und mit dieser Bevollmächtigung geht dann der Arbeitgeber los und beantragt dann bei den Ausländerbehörden die entsprechenden Verfahren. Da wird dann eine Vereinbarung getroffen zwischen dem Arbeitgeber und der Ausländerbehörde, in der quasi alles geregelt ist, was der Arbeitgeber anbringen muss an Dokumenten und an Nachweisen. Aber natürlich auch ist dort geregelt oder sind dort geregelt die verkürzten Fristen, die die Ausländerbehörde beachten muss. Denn das ist halt das Charmante an diesem beschleunigten Fachkräfteverfahren. Gibt es verkürzte Fristen, an die sich die Behörden vom Gesetz deswegen halten müssen, sodass dieses zeitliche Element eingrenzbar ist. Also Ziel dieses beschleunigten Verfahrens ist, dass diese ganze Anerkennung bzw. auch Visaerteilung und der Aufenthaltstitel nicht länger als insgesamt 4 Monate dauern soll. Wenn man sich anguckt, ich hatte eben gesprochen, das Anerkennungsverfahren allein kann 4 bis 6 Monate dauern, ist natürlich das gesamte Verfahren, bis die Fachkraft in Deutschland sein kann für 4 Monate oder innerhalb von 4 Monaten natürlich schon eine Beschleunigung. Und das ist auch sicherlich ein Tool, was Unternehmen auf dem Schirm haben sollten, wenn sie denn im Ausland rekrutieren, zu schauen, ob die Voraussetzungen dieses beschleunigten Verfahrens in Betracht kommen, weil es halt einfach Zeit und Kosten auch spart. Und wenn man sich jetzt noch betrachtet, ich komme nochmal zurück auf diese Studie, die wir ja eingangs besprochen hatten, wo es darum ging, was sind die Probleme, die die Fachkräfte identifiziert hatten, um nach Deutschland zu kommen, warum Deutschland auf Platz 49 von 53 gelandet ist. Da hatten wir einmal das Thema Behördenproblematik, lange Verfahrensdauern, darüber hatten wir jetzt gesprochen. Worüber wir aber auch sprechen möchten, ist noch diese zweite Säule, die ja als Problem identifiziert wurde, und das ist das Thema Willkommenskultur in Deutschland. Wir wissen natürlich, dass es nicht nur ein arbeitsrechtliches Thema ist, ja, sondern natürlich ein gesamtgesellschaftliches und auch politisches Thema, und wir maßen uns jetzt gar nicht an, das Thema Willkommenskultur in Deutschland jetzt hier im Rahmen unseres Vortrags zu behandeln. Es geht uns vielmehr darum, mal die Frage aufzuwerfen oder Denkanstöße zu geben, wie Sie als Unternehmen oder auch im Unternehmen eine gute Willkommenskultur etablieren können, um ausländische Fachkräfte für sich zu gewinnen und um am Ende des Tages natürlich auch sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen im Vergleich zu Konkurrenten, die vielleicht das Thema Willkommenskultur und wie integriere ich ausländische Fachkräfte gar nicht auf dem Schirm haben. Und wir haben da beispielhaft ein paar Punkte genannt, die teilweise sehr aufwendig und kostenintensiv sind, wie vielleicht, das Thema gab es ja heute schon, das Thema Betriebskita, Betreuungskontingente, wo es darum geht, dass die in den Fachkräften signalisiert wird, ja, dass wir auch im Rahmen der Kinderbetreuung da unterstützen oder auch die Unterstützung bei der Wohnungssuche. Gerade in Ballungszentren ist es natürlich schwierig, ja, insbesondere für eine Fachkraft, die aus dem Ausland kommt, hier erstmal eine Wohnung zu suchen, dass man da unternehmensseitig gewisse Unterstützung anbietet. Aber was vielleicht auch so kleinteiligere Themen sind, die aber sicherlich auch eine große Hilfestellung bieten können, sind sowas wie der kulturelle Austausch oder Kompetenzen fördern. Was wir damit meinen, ist vielleicht einen Stammtisch zu etablieren. Ja, so ganz kleine Sachen, so wo die Stammbelegschaft zusammen mit den ausländischen Fachkräften mal zusammenkommt, mal auf ein Bierchen oder mal auf ein Essen, mal einfach mal gesprochen wird und mal der Austausch stattfindet, damit es da halt nicht parallele Mitarbeiter gibt, die gar nicht so richtig in der Belegschaft integriert sind, sondern die ausländischen Fachkräfte sich dann doch auch mit dem Unternehmen auch identifizieren. Ein Thema, was wir ja auch schon hinlänglich hatten, wo es darum geht, dass das ja auch ein wichtiger Punkt ist, um diese Fachkräfte am Ende ja auch zu halten. Und ein letzter Punkt, der also auch aus unserer Beratungssicht häufiger angewendet wird und der auch erfolgsversprechend ist, sind sogenannte Mentoring-Programme, wo, wenn ein Unternehmen eine ausländische Fachkraft nach Deutschland holt, ein konkreter Mitarbeiter aus der Stammbelegschaft dann als Mentor dient und diese Person dann im Alltag hilft. Ja, bei den kleinsten Dingen, wenn es um Sprachbarrieren geht, wenn es um Behördengänge geht, dass es einfach eine Verbindung gibt zwischen der neuen Fachkraft, die aus dem Ausland kommt, und Mitarbeitern aus der Stammbelegschaft. Das soll quasi nur dienen als Denkanstöße, was man in Unternehmen selbst umsetzen kann. Onboarding-Checklisten hat mir noch aufgeschrieben, das ist ganz hilfreich. Man kann auch einfach mal googeln, was es da für Ideen gibt. Da gibt es echt ganz hilfreiche Onboarding-Checklisten von verschiedenen Institutionen, die sich mit diesem Thema Fachkräftemangel und International Recruiting auseinandersetzen. Und vielleicht finden Sie da auch noch ein paar Denkanstöße, die Sie vielleicht in Ihrem Unternehmen etablieren können. Ja, und am Ende, nach jetzt gut 20 Minuten, kommen wir dann auch schon zum Ende unseres Vortrags und sprechen ganz kurz über die Key Takeaways, die aus unserer Sicht sehr wichtig sind, weswegen wir eigentlich auch überhaupt über dieses Thema gesprochen haben. Zum einen wollten wir einfach aufmerksam machen darauf, dass der Bewerbermarkt in Deutschland sich verändert, zwangsläufig verändern wird durch den Fachkräftemangel. Wir hatten darüber gesprochen und insbesondere Unternehmen auf dem Schirm haben müssen, dass nicht nur ein Bewerbermarkt in Deutschland existiert, sondern halt auch auf der ganzen Welt. Und man dieses ganze Potenzial auch ausschöpfen sollte. Und wie das funktioniert, hängt auch insbesondere davon ab, dass die Unternehmen halt auch gezielt auf ausländische Fachkräfte zugehen. Durch Bewerbungen, die man im Ausland schaltet, durch Stellenanzeigen, durch Jobmessen, die man im Ausland auch vielleicht besucht. Einfach um aktiv diesem Thema sich anzunehmen und dadurch ausländische Fachkräfte für das Unternehmen zu gewinnen.
Ja, und bei all dem muss man natürlich auch das ernst nehmen, was die Fachkräfte bemängelt haben. Das ist ja neben dieser ganzen administrativen und bürokratischen Seite vor allen Dingen die fehlende Willkommenskultur. Dafür haben wir ja gerade schon so ein paar Punkte aufgezählt, die da relevant sein können. Und wenn man nun jetzt ja ausländische Fachkräfte gezielt ansprechen möchte, ist das natürlich auch was ich im Rekrutierungsprozess irgendwie schon wiederfinden muss. Ob das ist, dass zum Beispiel die Stellenanzeige natürlich nicht nur auf Deutsch verfasst sein kann oder eben gerade auch gezielt diese Benefits anspricht. Man kann ja auch in seiner Stellenanzeige ganz wunderbar schon so ein Mentoring-Programm etwa für ausländische Fachkräfte einfließen lassen. Das macht man mit anderen Benefits ja auch. Man muss einfach jetzt viel mehr sowas auch im Kopf haben, denken wir, wenn man eben auch die ausländischen Fachkräfte mehr auf das eigene Unternehmen aufmerksam machen möchte. Insgesamt ist es natürlich ein schwieriges Thema und wir konnten jetzt hier nur gewisse Punkte anreißen, aber wir hoffen, dass wir Ihnen jetzt jedenfalls so ein paar Denkanstöße geben konnten. Und ganz kurz würde ich jetzt aber noch einmal an Herrn Herrndorf abgeben, der noch ein ganz kurzes Wrap-up mit uns machen würde.
Ja, aber nur doch, Ihnen. Genau. Erstmal Applaus für Sie beide, bitte. Genau. Ich finde immer, man hat einen guten Tag hinter sich, wenn man klüger ins Bett geht, als man morgens aufgestanden ist. Und ich glaube, deswegen haben wir heute alle einen guten Tag gehabt, weil wir sehr viel uns Dinge bewusst gemacht haben oder uns Dinge bewusst gemacht worden sind und wir eine Menge Ideen mitgenommen haben, wie man an einzelnen Stellen das Unternehmen attraktiver machen kann, um neue Fachkräfte anzuwerben oder eben auch diejenigen zu halten, die man schon hat und auch gerne halten möchte. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank an alle Referenten heute, an die Teilnehmer der Panel-Diskussion und auch an diejenigen, die das heute hier alles organisiert haben und damit überhaupt erst möglich gemacht haben. Damit sind wir am Ende dieser besonderen Folge von Vanguard spricht angekommen. Ich möchte noch zwei Hinweise geben. Den ersten auf vanguard.de, die Homepage der Kanzlei, auf der man aktuelle Blogbeiträge zum Arbeitsrecht findet und alle Folgen unseres Podcasts. Die zweite Möglichkeit, mit den Damen und Herren ins Gespräch zu kommen, die heute die Vorträge gehalten haben, ist die LinkedIn-Seite von Vanguard. Ich danke ganz herzlich allen Referenten, die heute gesprochen haben, unserem Live-Publikum hier im Me & All Hotel in Düsseldorf und unserem Produzenten Thorsten Runte vom podcaststudio.nrw. Bis zum nächsten Mal.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.